Inside Campus Wieselburg.
Der Podcast von Studierenden für Studierende.
Hallo, hallo, willkommen bei Inside Campus Wieselburg. Ich bin Marc, geschrieben mit K, nicht mit C, und gemeinsam mit meiner absoluten Lieblingsstudienkollegin und meiner most favorite intellectual inspiring Partnerin Clarissa. Hi Clarissa.
Geschrieben mit C und nicht mit K.
Dürfen wir heute einen ganz speziellen Gast bei uns begrüßen. Heute bei uns ist Florian Goller. Er ist unter anderem Lektor für Konsumentenpsychologie und das Spezialmodul Classical und Digital Game Marketing.
Bevor wir jetzt aber mal loslegen und gleich mit Herrn Goller unsere Themen besprechen, worum geht es heute eigentlich?
Wir widmen uns heute einer ganz, ganz spannenden Frage. Wir schauen uns heute an, warum glauben wir eigentlich, dass Kinder durch Spielen lernen, aber nicht Erwachsene durch Gaming?
Das ist ein sehr spannendes Thema, was sehr, sehr viele Emotionen auslöst und wo es, glaube ich, wichtig ist, dass man einen Spagat findet zwischen Glorifizieren und einer kritischen Auseinandersetzung. Und da ist es natürlich gut, wenn wir uns da mit einem absoluten Profi auf dem Gebiet unterhalten können und da ein bisschen schauen, was dahinter steckt, hinter diesen Meinungen.
Gut. Der Profi hatte heute leider keine Zeit, deswegen bin ich hier. Aber ich freue mich trotzdem auf unser Gespräch und vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass du heute Zeit hast für uns.
Ja, dann würde ich sagen, lieber Florian, liebe Clarissa, gehen wir einmal gleich in medias res und befassen uns mit dem Thema Gaming, Videospiele und Lernen.
Warum glauben wir eigentlich, dass Kinder durch Spielen so viel lernen können, aber Erwachsene nicht? Also wann ist da dieser Zeitpunkt, wo diese Ansicht kippt?
Das ist eine Annahme, mit der wird man häufiger konfrontiert, gerade wenn man als Erwachsener auch noch dem Hobby des Gaming nachgeht. Das ist aber eine Annahme, die ist weniger empirisch geprägt, also durch Forschungsdaten gestützt, sondern mehr kulturell geprägt. Bei Kindern wird Spielen so als natürliches Lernen wahrgenommen, weil das bei ihnen sehr stark intrinsisch motiviert ist. Also sie spielen aus ihrem eigenen Antrieb heraus, weil sie so exploratives Verhalten steuern, die entdecken dadurch die Welt und auch nicht primär leistungsbewertet wird. Nun sind wir, wie wir jetzt sind, aber halt eher Erwachsene und da wird Gaming oder Spielen eher interpretiert als zweckfrei und Erwachsene sollten doch schließlich produktive Tätigkeiten ausüben, sich weiterbilden, irgendwas tun, wo sie am Ende wieder Geld daraus gewinnen können. Oder es wird als reiner Eskapismus gedeutet. Also ich begebe mich in eine andere Welt. Ich möchte meine Probleme vermeiden und mich emotional flüchten. Das ist aber, wie gesagt, eher so eine kulturelle Prägung des Ganzen. Von wissenschaftlicher Sicht kann man durchaus sagen, auch Erwachsene können in gewissem Maße aus Gaming noch Dinge lernen.
Aber ist es ab einem gewissen Grad nicht einfach nur Frust, wenn man da etwas macht, was jetzt nicht wirklich im realen Leben einen Zweck hat und wo man gleichzeitig eben auch stirbt, sich in eine fiktive Gefahr begibt und womöglich mal hängen bleibt auf einem Level? Wie passt das zusammen mit diesem Leistungsgedanken der Gesellschaft?
Da muss ich schon in einem Punkt widersprechen, weil Spiele ja nicht nur über Frust und Scheitern funktionieren. Wenn wir mal den Bereich der sogenannten Cozy Games mit in den Rahmen ziehen, dann sind das ja Spiele, wo Frust und Leistung ja relativ stark hinten anstehen, sondern das sind wirklich so diese ganz klar umrissenen Spiele, die sich auch mit sehr, sehr gemütlichen Themen befassen, wo es wenig Gelegenheit gibt, Fehler zu machen und Sonstiges. Und das ist ja durchaus ein Riesenmarkt.
Florian, was ich da spannend finde, und das kommt höchstwahrscheinlich davon, dass ich heute in der Früh noch gezockt habe, bevor ich auf die Uni gekommen bin, Richtung Ego-Shooter gehend, also sehr viel Stress, sehr viel Scheitern natürlich. Meine Frage an dich, würde Scheitern zum Beispiel bei Ego-Shootern oder Taktikspielen nicht auch eine gewisse Art von Resilienz antrainieren?
Eingeschränkt? Ja. Also man kann mit Gaming in ganz kleinem Maße sowas wie Resilienz trainieren. Wobei man es dazu sagen muss, wenn wir Resilienz als den psychologischen Begriff verwenden, dann ist das ja die Fähigkeit, trotz Belastungen, Krisen und Stress psychisch stabil zu bleiben und sich relativ schnell zu erholen. Ja, also es ist kein Persönlichkeitsmerkmal, sondern es ist auch ein Anpassungsprozess an die eigene Umwelt. Und wissenschaftlich gesehen wird das so in drei Dimensionen unterteilt. Wir haben mal die Widerstandsfähigkeit, also ich kann Belastungen aushalten, ohne stark destabil zu werden. Ich kann mich wieder erholen, also ich kann nach Stress wieder auf mein Ausgangsniveau zurückkehren und ich kann mich anpassen, also ich kann aus den Krisen lernen und mich dadurch weiterentwickeln. Und gerade bei dem Punkt Erholung hat Gaming natürlich einen relativ wichtigen Faktor. Generell Resilienz durch Spiele lernen kann man dann insofern, weil Gaming natürlich eine Frustrationstoleranz auch trainiert. Ja, ich scheitere immer wieder, ich muss damit umgehen lernen, muss es wieder probieren. Es fördert auch die Persistenz, also das Dranbleiben trotz Misserfolgs und mitunter auch die Fehleranalyse. Also ich kann ja aus Spielen ganz gut lernen, was habe ich falsch gemacht, wie müsste ich jetzt anders reagieren.
Das ist eigentlich ein super spannendes Thema, weil eben dieses Lernen und Wachsen ist natürlich auch was, was sehr stark im Schulsystem angestrebt wird. Aber wenn ich mir so meine jüngeren Geschwister anschaue, dann lassen sie sich fürs Gaming viel mehr begeistern als jetzt für Schulnoten. Und da frage ich mich schon, die Schulnote hat natürlich einen echten Einfluss aufs Leben und das Gaming ist halt eben in diesem abgeschlossenen System. Was ist es da eigentlich, was das Gaming so viel interessanter erscheinen lässt? Ist das einfach nur der Dopamin-Kick oder ist da was anderes auch dahinter?
Müssen wir noch auf diesem Thema Transfer kurz bleiben, weil ja, ich kann durch Spiele Resilienz trainieren. Das bedeutet aber nicht, dass das auch noch 1:1 aufs echte Leben anwendbar ist, weil Spiele ja ganz grundsätzlich anders funktionieren als das echte Leben. Ein Spiel zum Beispiel ist für mich immer klar vorhersehbar. Selbst wenn ich in einer Spielsituation scheitere, kann ich die A sofort nochmal probieren. Das ist im echten Leben jetzt nicht ohne weiteres möglich. Und die Regeln sind dann auch noch die gleichen. Aber das echte Leben ist halt sehr chaotisch. Da muss ich mich auf andere neue Faktoren einstellen. Mit dem Punkt, was Spiele da erfolgreich macht und was das Lernen zum Beispiel in der Schule dann eher frustrierend macht, ist, dass Games auf andere Mechanismen spezialisiert sind. Games zum Beispiel haben relativ starke, klare Ziele. Das heißt, ich weiß eigentlich zu jedem Zeitpunkt genau, was von mir erwartet wird, was ich machen muss oder zumindest wie ich dahin komme. Das ist jetzt beim Thema Lernen, wo die Erwartungen oft diffus sind. Ich weiß, ich habe am Ende eine Prüfung, aber wie jetzt genau die ausschaut, in welcher Tiefe da gefragt wird. Das ist oftmals nicht so klar. Und beim Gaming habe ich beim Scheitern auch ein sofortiges Feedback. Also mit dem Game Over Screen oder mit dem Wiederanfangen weiß ich sofort, ich habe da einen Fehler gemacht. Dieses Feedback kommt im schulischen Lernen oder auch im universitären Lernen ja oft erst später durch die Note nach ein paar Wochen.
Da möchte ich mich gleich einmal anschließen, weil du es gerade so passend beschrieben hast. Ich denke an meine sehr, sehr, sehr vielen Stunden zurück, die ich selber in Gaming investiert habe. Und eines der größten Sachen, die mich immer dazu verleiten, weiterzumachen, ist eben genau dieses Aktion-Reaktionsprinzip. Ich mache etwas, ich bekomme ein Feedback, ich denke drüber nach und mache weiter. Ich glaube, das ist zumindest aus persönlicher Sicht eine Sache, die mich immer vom Gaming schon immer so fasziniert hat. Wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit Prüfungen an der FH oder in der Schulzeit, man macht eine Leistung, aber wartet wochenlang vielleicht auf Noten, hat kein direktes Feedback. Das ist vielleicht schon eine ziemlich lustige kleine Überleitung. Wenn ich jetzt so spontan die Frage dir stellen würde, Florian, was könnten wir als FH, als Hochschule lernen von dem Gaming-Bereich?
Eben diese sinnvollen Prinzipien des Gamings klarer einzusetzen. Ja, also ein klares und sofortiges Feedback zu haben. Auch irgendwie einen sichtbaren Fortschritt zu haben in der eigenen Lernkurve. Die klar erreichbaren Ziele zu haben und die Fehler eben auch als Lernchance nutzen zu können. Gamification wird im Bildungsbereich ja auch durchaus eingesetzt, aber dann halt meistens in einer sehr, sehr vereinfachten Variante, dass ich zum Beispiel Punkte erreiche. Womit aber noch nicht gesagt ist, habe ich die dahinterliegenden Sachen auch wirklich verstanden. Also bringt mich das wirklich in meinem eigenen Lernen weiter. Wenn ich mit Punkten arbeite, habe ich außerdem einen externen Faktor, der mein Verhalten verstärkt. Also es ist nicht mehr intrinsische Motivation, ich spiele, weil ich spielen möchte, sondern ich spiele oder ich mache das, weil ich von außen etwas bekomme. Und das sind mal zwei grundsätzlich andere Dinge. Gamification wird da häufig eingesetzt, auch so ein bisschen eben so die angesprochenen strukturellen Probleme eigentlich zu lösen. Weil Lehre so aufzubauen, dass man eben dieses kontinuierliche Feedback hat, diese klaren Ziele sind, der Fortschritt zu jedem Zeitpunkt sichtbar ist, das ist sehr, sehr schwer umsetzbar in der Schule wie an universitären Kontexten. Und da hilft es halt nicht, dass ich einfach nur ein Punktesystem mit Level-Ups drüber klatsche und dann funktioniert diese Arbeit besser. Das ist eine zu vereinfachte Sichtweise und Praxisbeispiele und Studien zeigen gleichermaßen, dass das auch nicht so besonders gut funktioniert. Weil eine fade Aufgabe bleibt eine fade Aufgabe, egal ob ich jetzt dafür irgendwie großartig Punkte bekomme. Es geht mehr mit Gamification darum, diese intrinsische Motivation sich zu erarbeiten bzw. die sichtbarer zu machen.
Dann hätte ich gleich einen spannenden Gedanken dazu, beziehungsweise eine kleine Geschichte. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich nehme euch mal kurz auf eine mentale Zeitreise zurück in das Klassenzimmer, in die Schulzeit. Alle Menschen, die mit mir in einer Klasse waren, wussten, der Marc hat viele Fähigkeiten, gute Noten sind es nicht. Aber da gab es immer ein Fach, wo ich immer der Klassenbeste war. Das war Englisch. Nicht, weil ich jetzt viel gelernt habe für Englisch, sondern einfach, weil ich Videospiele konsumiert habe auf Englisch, Englisch erlernen musste, um weiterzukommen. Und was noch am spannendsten ist, und das ist eine sehr super Überleitung sicherlich zum nächsten Thema, Englisch hat es mir ermöglicht, kooperativ mit Menschen durch Teamwork, durch gemeinsamen Austausch Ziele in Videospielen zu erreichen. Reden wir mal über diesen ganzen Aspekt Teamwork und Kommunikation.
Sehr spannend. Ich hätte mir nicht gedacht, dass du jemals schlechte Noten geschrieben hast, ganz ehrlich. die Zeilen haben sich auch geändert. Ja, ich muss es jetzt mal verarbeiten, also gib mir da bitte mehr Zeit.
Vielleicht meine direkte Frage an dich, Florian. Lernt man durch Gaming eigentlich Kommunikation, Teamwork?
Das ist grundsätzlich möglich. Wenn wir aber bei Spielen über Kommunikation und Teamwork sprechen, müsste man sich jetzt mal angucken, was ist denn der genaue Kontext? Also zum einen habe ich entweder eine feste Freundesgruppe, ein festes Team, mit dem ich das spiele. Dann hat man da schon auch im Online-Gaming typische Dynamiken wie die Vertrauensbasis erhöht sich, die Rollenverteilung wird irgendwann stabil und auch die Kommunikation wird präziser, sie wird schneller, sie wird durch Callouts wesentlich stärker und teilweise entwickelt sich ja auch in Online-Spielen eine eigene Art von Sprache. Also jeder, der mal einem gerade professionellen Online-Spiel zugehört hat, der wird da wahrscheinlich relativ wenig verstehen, weil mit Abkürzungen gearbeitet wird, die eben auf sehr, sehr präzise Kommunikation auch hindeuten. Spannenderweise ähnelt das in den Kommunikationsmustern eher sowas wie Notfallteams oder auch dem Militär oder Hochleistungsprojekten. Also eine sehr, sehr klare, sehr spezifische, sehr präzise Kommunikation unter hohen Stresssituationen. Das ist das, wenn sich die Gruppe kennt, also wenn sie die aufeinander einstellen kann, und wenn die öfter miteinander zu tun hat. Jetzt gibt es aber auch Multiplayer-Spiele, wo die Gruppen zufällig zugeteilt werden, über ein Matchmaking einfach. Und da haben die SpielerInnen untereinander keine Beziehung, sie haben auch keine gemeinsamen Normen und die Interaktion ist auch meistens eher kurzfristig. Und dadurch, dass in solchen Kontexten eben eher geringe soziale Kosten sind, also ich habe mit den Leuten nichts mehr zu tun, ich muss auch nicht großartig nett zu denen sein, ist weniger Hemmung und ist dadurch auch eine entsprechende schnellere Eskalationsspirale spürbar, was dann eben in diesen Toxic-Gamer-Communities manchmal endet, von denen ja auch mitunter viel berichtet wird.
Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr spannender Bezug zum Studium dann wieder, weil wir arbeiten ja auch sehr, sehr viel in Projekten zusammen und da gibt es kurzfristige Projekte und längerfristige Zusammenarbeiten und ich denke schon, dass man auch bei uns sagen kann, dass sich vielleicht ein bestimmtes Slang oder bestimmte Umgangsform herausentwickelt. Das wäre ja eigentlich was man auch gezielt fördern könnte in diesem Kontext, dass man, wenn vielleicht schon die Punkte nicht genug Motivation sind für den schulischen Erfolg, dass man halt dazwischen menschliche Komponente reinbringt und da quasi auch mit dem Teamerfolg und dem zwischenmenschlichen Aspekt arbeitet und so die Motivation erhöht, oder?
Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man auch in solchen Rahmen wie Teambuilding oder so verfolgen kann, dass man sich eben gemeinsam einfach mal zusammensetzt und etwas spielt. So klassischerweise in Teambuilding sind es mehr so Rollenspiele mit Perspektivenübernahme, aber das sind ja im Endeffekt auch eine Art von Spielen einfach. Du nimmst eine andere Rolle ein, du kommunizierst aus dieser Rolle heraus. Und dadurch lernt sich das Team eben auch entsprechend besser kennen. Und das entspricht ja dann auch mitunter modernen Arbeitsumgebungen. Mhm. Wenn man das jetzt versucht, so ein bisschen auf Videospiele zu übertragen, dann funktioniert das dort entsprechend auch. Also wenn man ein Team sowas spielen lässt wie ein Overcooked-Spiel zum Beispiel, wo ich gemeinsam kooperativ eine Küche schmeißen muss, dann lernen die da auch sehr, sehr viel über Umgang mit Stress, Frustrationstoleranz, Kommunikation unter Stress. Also die ganzen Punkte, die sonst schwer sind herauszukitzeln in einem normalen Rollenspiel, die zeigen sich auch da. Nur da immer mit der Einschränkung, dass die Menschen in dem Team auch entsprechend umsetzen können, beziehungsweise damit auch arbeiten können, müssen sie mal wissen, wie man spielt. Und wenn ich das jetzt mache mit Menschen, die in ihrem Leben noch nie einen Controller in der Hand haben, sind die im ersten Moment einfach mal überfordert, nicht aus der Situation heraus, sondern weil sie mit dem Eingabegerät nicht klarkommen. Also das ist die große Einschränkung. Das lässt sich gut machen bei bereits spieleaffinen oder spieleerfahrenen Teams. Bei Teams, die da komplett neu rangehen, ist dann meistens so eine Art von Offline-Variante oder ein normales Pen-and-Paper-Rollenspiel die bessere Gangart.
Um mal vielleicht kurz vom Inhaltlichen wegzukommen. Lieber Florian, was mich jetzt interessieren würde, was ist eigentlich dein persönlicher Bezug zu dem ganzen Themenfeld Gaming?
Oh je.
Oh je.
Das ist ein weites Feld. Also ich bin ja eine andere Generation als ihr. Ich bin ein klassisches Kind der 90er. Also 85 geboren, aber in den 90ern quasi formative Jahre aufgewachsen. Und bin nach dem klassischen Kinderspiel mit Lego dann eigentlich auch relativ spiel zu dem damals aufkeimenden oder sich weiterentwickelnden Punkt der Videospiele, also der PC-Games gekommen und habe da viele verschiedene Iterationsstufen durchgemacht von dem alten C64, den ich von meinem Bruder geerbt habe, wo im Wesentlichen alles gespielt wurde, was du auf irgendeiner Diskette gefunden hast. Also da hat sich das Spiel noch nicht unterteilt mit ich spiele jetzt nur Actionspiele, ich spiele jetzt nur Strategiespiele, sondern du hast halt gespielt, was gerade da war. Über die Stationen mit dem Super Nintendo und dem Game Boy, das hat mich relativ lange begleitet. Und seitdem habe ich eigentlich auch immer irgendeine Art von gamingfähigen PC oder Laptop im Haus stehen. Und das ist nach wie vor ein großer und beliebter Zeitvertreib bei mir, aber auch in meinem sozialen Umfeld ist das auch ein sehr akzeptierter Zeitvertreib. Und was habe ich daraus mitgenommen? Ähnlich wie du das vorher anklingen hast lassen, habe ich aus diesen Spielen sehr viel Englisch gelernt. Die gab es damals auch noch nicht großartig in einer deutschen Lokalisierung oder so. Das ist gar keine andere Wahl. Ob mich das jetzt im Englischunterricht weitergebracht hat, das ist eine andere Frage, weil das Vokabular, das du dort lernst, ist ja doch ein sehr stark anderes, als du im Englischunterricht jetzt zutage fördern müsstest. Hat ja damit unter mehr das Problem, dass mich die Lehrer irgendwann nicht mehr verstanden haben, wenn ich Begriffe verwende. Was es aber natürlich sehr stark gemacht hat, dass es diese Community der Gamer damals noch im deutlich kleineren Rahmen gab. Also wenn du das im Freundeskreis gemacht hast, heute wenn du in eine beliebige Gruppe von 20- bis 30-Jährigen geht, dann werden da schon einige Leute spielen. Damals war das noch eine sehr, sehr kleine Gruppe, wo man sich quasi auch gefunden hat und sich connected hat über dieses Thema Gaming, weil es sonst eben noch nicht so großartig weit verbreitet war. Aber es begleitet mich schon mein ganzes Leben und wird mich auch weiterhin begleiten.
Wie glaubst du, hat diese Erfahrung und dieses Heranwachsen deine Tätigkeit als Lektor geformt?
Puh, das kann ich mir jetzt natürlich schön reden, wie ich möchte. Also es hat natürlich Interessen gebildet. Ja. Auch durch das Studium dann später mit der Psychologie hat es mich da auch schon immer interessiert, was sind denn genau die Mechanismen, die Menschen beim Spielen halten, beziehungsweise wie unterscheidet man denn ein gelungenes, ein gutes Spiel von einem eher schlechten Spiel. Weil wir vorher bei dem Thema Frustration waren und Bestrafung. Ein richtig gutes Spiel, das darauf aufbaut, dass es frustrierend ist, die sind, wenn sie gut gemacht sind, so gebaut, dass die eigentliche Strafe für das Scheitern relativ gering ist. Bedeutet, wenn ich jetzt ein Spiel habe, wo ich scheitere und dann hänge ich aber erstmal eine Minute lang in dem Ladescreen, bis ich wieder anfangen kann, das demotiviert sehr, sehr stark, weil das eine ganz, ganz harte Strafe ist. Ein Spiel, was das sehr, sehr kompetent umgesetzt hat, ist ein etwas älterer Titel, das war Super Meat Boy, also auch so ein Action-Plattformer, wo Sterben einfach sehr, sehr stark dazugehört. Aber in einer Sekunde bin ich wieder am Anfang von dem Level und kann sofort wieder den nächsten Run starten. Ja, und das sind so diese Kleinigkeiten im Game Design, die ich super spannend finde. Wie kannst du denn aus diesem, okay, ich programmiere ein Spiel, Mechaniken ableiten, die noch wirklich gut für die Menschen funktionieren? Und das ist in den meisten Fällen ja nicht wissenschaftlich begleitet, sondern es ist ja sehr viel so Bauchgefühl im Wesentlichen. So im Game Design hat sich das mal durchgesetzt, das hat irgendwie gut funktioniert, worauf muss man denn da achten? Und dass die eigentlich instinktiv da schon psychologische Prozesse und Mechanismen umgesetzt haben, ohne es aber jetzt wirklich zu wissen, dass sie das genau tun. Und das so ein bisschen zu verbinden, finde ich einen super spannenden Punkt. Und sonst hat es generell auch in meiner Rolle als Lektor eben meine Interessen ganz stark vorgeprägt. Also ich mache nicht umsonst diese Vorlesung in dem Vertiefungsmodul. Das wurde mir nicht aufgetragen, da habe ich mich aktiv darum beworben, weil vor einer Gruppe Menschen zu sitzen und ich darf mehrere Stunden lang schamlos über Spiele sprechen, das ist eine Situation, die hat man sonst im echten Leben auch nicht so häufig. Und deswegen nutze ich das auch sehr, sehr gerne. Aber ich beschäftige mich einfach mit dem Thema sehr, sehr stark, sei es die historische Entwicklung von Spielen, wie hat das alles stattgefunden, wie haben sich die Spielemechanismen entwickelt, warum sind gewisse Titel so populär, bis eben hin zu den psychologischen Mechanismen, das ist ein Herzensthema.
Was mich interessieren würde, wir haben ja vorhin schon das Thema Alter angesprochen. Keine Sorge, ich frage nicht, wie alt du bist, keine Sorge.
Ich habe ja schon gedroppt, dass ich 85 geboren bin, also kann man sich jetzt ausrechnen.
Zum Glück können wir als super tolle Marketingstudentinnen alle gut Kopf rechnen, zwinker, zwinker. Meine Frage an dich. Wie willst du sagen, wenn wir jetzt auf Schubladen denken, Stigmata schauen? Wie hat sich Gaming verändert, so von den 1990er bis hin jetzt zu 2026?
Oh, auf so viele Arten und Weisen. Also es ist einfach mal deutlich verbreiteter. Ja, wie gesagt, zu meiner Zeit in Anführungszeichen, also in den 90ern, war Spielen oder gerade Videospiele war ein Ding der Jugend. Heutzutage, also weiß ich, wie es bei euren Eltern oder so ausschaut, aber es kann schon ganz gut sein, dass die mitunter vielleicht auch einen Bezug zu Videospielen haben, schon in der einen oder anderen Form. Oder es zumindest nicht mehr dieses fremde, komische ist, so, was macht denn mein Kind da? Jetzt zieht sich das zurück vor den Computer und geht nicht mehr raus in den Wald spielen und so. Dass das schon deutlich mehr einfach in der Gesellschaft angekommen ist. Das mal das eine. Und eben das ganze Spieleportfolio hat sich unglaublich diversifiziert. Also ich kann mich jetzt ja wirklich sehr stark spezialisieren auf einen spezifischen Spieletyp. Ich kann jetzt nur noch irgendwie Deckbilder spielen und bin da mit jeder Menge Spiele versorgt. Auch diese Art von Diversität gab es damals noch und auch diesen Zerfall fast schon in eigene Communities und die Strategiespiele haben überhaupt nichts mehr zu tun mit den Actionspielern und so. Das war damals sicher noch nicht so.
Ja, das finde ich sehr spannend, weil das deckt sich mit meinen eigenen Erfahrungen ziemlich. Muss sagen, ich bin 1997 geboren, also eher näher am 30er als am 20er, aber theoretisch noch Gen Z. Eher aufgewachsen mit meinen ersten Desktop-PC, PS2, PS3, Xbox 360. Was ich aber historisch gemerkt habe vor eben dieser Generation, vielleicht nicht so ganz Videospiele, aber Spiele generell, Tabletop, Dungeons and Dragons, wurde ja früher stark assoziiert mit die Satanic Panic in Amerika, dass Dungeons and Dragons zum Satanismus rüberführen konnte, bis hin dann zu einem Jahrzehnt später, wo die ersten Rollenspiele, Gaming-Rollenspiele, nur weil sie Romanzen hatten und ein bisschen nackte Haut gezeigt haben, dann auf einmal einen Prime-Spot bei Fox News hatten, das eine riesige Kontroverse war, rüber zur Killerspieldebatte.
Ja. Oh ja.
Oh ja, die Killerspieldebatte. Bis hin jetzt, wo ich das selber merke, auch weil ich mich bei meiner Bachelorarbeit mit dem Thema befasse, die Gaming-Industrie ist enorm geworden. Die ist ja gigantisch geworden. Die stellt die Filmindustrie, die Musikindustrie gemeinsam kombiniert in den Schatten. Also einfach zu sehen, wie das Thema Gaming zu diesem, das machen eher die nerdigen Kinder in der Schule damals und nicht der Mainstream, hin zu dieser riesen Mainstream-Industrie geworden ist. Fassungslos. Finde ich wirklich fassungslos. Super.
Und daran siehst du ja auch schon, wie erwachsen dieses Medium mittlerweile auch geworden ist, weil das ist ja in Teilen ein bisschen denselben Weg durchgegangen wie die Musik. Auch und wie die Filme eben auch. Auch beim Filmen gab es sehr, sehr viele Einwände mit, was macht denn das mit den Jugendlichen? Ist das nicht gefährlich? Und sonstige Dinge. und was nicht alles auch auf sowas wie Heavy-Metal-Musik oder so geschoben wurde. Auch da gab es eine große Satanic Panic, gerade in den USA. Da gab es eigene Kongressanhörungen dazu. Das ist sehr, sehr spannend, wenn man sich das mal anschaut, was damals so gesagt wurde über Metal-Musik. Und diesen Weg sind die Computerspiele eben auch gegangen. Also gerade die Killerspieldebatte, die fällt ja voll in die 90er. Mhm. Die habe ich natürlich auch entsprechend mitbekommen als Konsument dann damals noch. Und das waren ernste Vorurteile, mit denen man sich dann auch auseinandersetzen musste. Also musst du das begründen, so du spielst das, bist du jetzt potenziell gefährlich, bist du ein Gefährder, muss man jetzt speziell auf dich aufpassen. Und das ist ja ein Reflex, der heutzutage kaum noch kommt aus den politischen Sphären zumindest. Also ein Verbot von Killerspielen wurde jetzt schon länger nicht mehr diskutiert. Und das liegt, glaube ich, auch ganz gut daran, dass sich, also einerseits die wissenschaftliche Evidenz mal gezeigt, das liegt nicht daran. Also Menschen werden nicht dadurch zu Tätern, weil sie das irgendwie in einem Computerspiel üben, in Anführungszeichen, sondern der Transfer bleibt auch da äußerst gering. Aber dass es eben insoweit auch schon gesellschaftlich normalisiert ist, dass es jetzt nicht mehr dieses absurde Nischenhobby ist, sondern, wie du richtig sagst, ein gigantischer Markt, wo dreistellige Millionenbeträge in Spieleproduktion gesteckt werden, was ja der Filmindustrie auch teilweise in nichts nachsteht.
Ja, leider, auch wenn das Thema so spannend ist, haben wir nur begrenzt Zeit für das Gespräch. Und aus diesem Grund, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müssen wir drei uns schon verabschieden. Lieber Florian, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für all dein Input und all dein Wissen.
Ja, auch ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit und diese Zeitreise beginnend vom Commodore bis hin ins Jahr 2026. Ich glaube, das ist sehr spannend, da immer auch den Kontext der Entwicklung zu verstehen, und du warst ja da live dabei.
In Teilen zumindest, ja. So alt bin ich auch wieder nicht.
Vielleicht, lieber Florian, noch als Schlussresümee.
Sehr gerne.
Was glaubst du, wenn es eine Sache gibt, die man vom Gaming lernen kann, was ist das?
Eine Sache gibt, die man aus Gaming lernen kann, was ist das? Also wofür Gaming auf jeden Fall gut taugt, ist, dass es eine Art von emotionalen Regulativ ist. Also dieser Eskapismus, den wir vorhin mal angesprochen haben, das ist ja auch was, das machen wir ja nicht nur über Spiele. Das machen wir ja auch, wenn wir Fernseh schauen oder wenn wir uns Sportveranstaltungen widmen oder wenn wir Bücher lesen oder so. Das geht ja genau in diese Richtung. Und da bieten Spiele halt ein sehr, sehr schönes Feld dafür, das auch sehr, sehr interaktiv ist, dann in dem, wie ich das Medium rezipiere. Und das ist, glaube ich, ein Faktor, der bei Gaming auch nach wie vor im Vordergrund stehen wird. Ich kann mich dadurch ein bisschen flüchten. Aus der Realität kann man ein bisschen abschalten. Natürlich darf das nicht so weit gehen, dass ich gar nichts mehr anderes mache, dann sind wir wieder bei anderen Problematiken. Aber das ist sowas, wie ich auch Games nutze. Also für mich sind die weder nur Lernen und auch nicht nur Flucht, sondern die sind zum Abschalten da, die sind ein kleiner Ausbruch aus dem Alltag, um neue Welten zu erleben. Und ganz ehrlich gesagt, also die Abende, die ich mit meiner Frau zusammen auf der Couch sitze und ein Spiel spiele, da spüren wir beide mehr echte Verbindung als bei vielen anderen random Freizeitaktivitäten, die vielleicht einem 40-jährigen Paar gesellschaftlich eher nahegelegt werden würden. Aber das ist ein großer verbindender Faktor, auch im gesamten Freundeskreis. Und deswegen unbedingt ein Hobby, was ich beibehalten möchte. Und es liegt nicht so sehr daran, ob du spielst oder nicht, sondern mehr, wie du das für dich nutzt und was du daraus machst.
Das ist eine wunderschöne Schlussnote. Liebe Clarissa, danke dir. Lieber Florian, danke dir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, und bis zum nächsten Mal.